Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich der Prüfung heißt es, wer Teil der Eliteeinheit sein möchte, braucht starke Nerven, Ausdauer und eiserne Disziplin. Nach mindestens 2 Jahren Berufserfahrung als Polizisten können sich Interessenten, unabhängig vom Alter und Geschlecht, bei dem österreichweiten Auswahlverfahren bewerben. Die Aufnahmekriterien sind für Männer und Frauen gleich. Die Interessierten müssen sich körperlich und geistig in einer absoluten Top-Verfassung befinden. Führerschein der Klasse B sowie keine disziplinären Beanstandungen sind ebenso Voraussetzung für eine Bewerbung. Das Auswahlverfahren findet im Cobra-Stützpunkt in Wiener Neustadt statt. Es beinhaltet eine sportliche Vorselektion. Erst nach positiver Absolvierung werden die übrigen Beamten zu einem Hindernis- und Schießparcours zugelassen. Die Bewerber werden nach ihrer Leistung in einer Rangliste gereiht. Die Besten werden zu einem weiteren Aufnahmetest geladen. Dort müssen sie sich einer sportmedizinischen Untersuchung und einem umfangreichen psychologischen Eignungstest unterziehen. Abschließend müssen sich die Anwärter noch einer Kommission stellen. Je nach Bedarf werden die besten 20 bis 30 Anwärter in die nächste Ausbildungseinheit aufgenommen. Für sie beginnt eine 6-monatige Grundausbildung. Nach der bestandenen Grundausbildung beherrschen die fertigen Einsatzbeamten die erforderlichen Fertigkeiten im Schießen, in der Taktik und Seiltechnik sowie im Nahkampf. Aufbauend auf diesem Grundgerüst werden die Beamten je nach ihren Stärken und ihrer Eignung für eine oder mehrere Spezialisierungen ausgebildet. Es ist festzustellen, um in die Cobra der Eliteeinheit aufgenommen werden zu können, ist eine notwendige Prüfung erforderlich, damit man sehen kann, wer wirklich tauglich ist und wer nicht. Man beachte, dass sich viele für geeignet halten. Aber wenn der Praxistest stattfindet, werden Weizen und Spreu voneinander getrennt, wo man letztlich das finale Resultat sieht. Ich konnte einmal eine Dokumentation sehen, wo Leute sich diesem Test unterzogen haben. Und man muss schon sagen, dass es sehr hart und keine leichte Kost ist, die man zu verdauen hat. Viele brechen während diesen Prüfungen ein, wo man physisch und mental äußerst gefordert wird. Das Interessante ist, dass zu Beginn sich viele gedacht haben, dass sie diesen Test standhalten werden können, aber nicht mit so einer Situation gerechnet haben, wo so ein Fall eintreten kann. Jetzt kann man natürlich streiten, ob manche davon überhaupt nicht fähig waren oder nicht den Willen gehabt haben, durchzuhalten. Es gibt sicher beide Formen, ob das jetzt in der Cobra ist oder in einem anderen Bereich. Und heute schauen wir uns die Gemeinde in Smyrna an, wo Gott sie begutachtet, ob sie aus echtem Holz geschnitten sind oder nicht. Doch bevor wir in den Predigtext einsteigen, sei kurz erwähnt, dass wir das letzte Mal die Gemeinde in Ephesus behandelt haben und heute ist die zweite an der Reihe. Zudem haben wir gesagt, dass alle 7 Gemeinden repräsentativ für alle Versammlungen in allen Zeitepochen stehen, die gelobt und ermahnt werden. Und dass der Tag des Herrn, wo der Herr sein Gericht vollzieht, beständig vor Augen gehalten werden soll. Das bedeutet, dass es eine enorme Relevanz in unserer Zeit besitzt, bis der Herr wiederkommt, der schon jetzt Gericht ausübt, bis alles vollendet wird. So lasst uns nun den Bibelschnitt herabziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11, wo es heißt, und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Vers 8 beginnt mit dem Adressaten, und zwar dem Engel der Gemeinde von Smyrna. Wir haben schon das letzte Mal ausführlich besprochen, was mit dem Engel der Gemeinde gemeint ist. Wer dazu nochmals eine ausführliche Erklärung sehen möchte, der braucht sich nur die vorhergehende Predigt anzusehen. Hier sei prägnant gesagt, dass es die Gemeinde selbst ist, die angesprochen wird. Auf unsere Zeit transferiert wäre es der Engel von Österreich, der Engel an Deutschland, der Engel an Afrika, wo jeder einzelne Christ sich befindet, denn ein Christ ist ein Licht in dieser Welt, der als Botschafter Christi fungiert. Übrigens, Smyrna bedeutet Myrrhe. Aus dieser Pflanze wurde ein Parfüm gewonnen und sie wurde häufig zum wohlriechenden Einbalsamieren eines Leichnams verwendet. Was den historischen Kontext Smyrnas anbelangt, so schreibt James Burton Kaufmann Folgendes. Diese Stadt war eine der ältesten und treuesten Verbündeten Roms und errichtete bereits 195 vor Christus einen Tempel für die Göttin Roma. Es gab auch Tempel für Kybele und Zeus und in einem davon eine Inschrift, die Nero als Retter der gesamten Menschheit ehrte. Im Jahr 26 nach Christus errichteten sie auch einen Tempel für den römischen Kaiser Tiberius und waren offensichtlich ein Zentrum jenes Kaiserkults, der Kirche so viel Leid einbrachte. Tatsächlich wurde dort im Jahr 29 vor Christus das erste Heiligtum des Provinzkults von Rom errichtet. Über die Gründung der Kirche in Smyrna haben wir keine direkten Informationen, aber sie wurde wahrscheinlich vom Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise gegründet. Der Kaiserkult war in Smyrna so stark, dass sogar viele Juden davon mitgerissen wurden. Als Polycarp dort 155 nach Christus den Märtyrertod starb, riefen die Juden: Dies ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, der Bezwinger unserer Götter, der viele lehrte, weder zu opfern noch die Götter anzubeten. Die Menge sammelte Holz und Stöcke, besonders die Juden halfen eifrig dabei. Ignatius über das Martyrium des Polycarp in den vornizenischen Kirchenvätern. Die Gemeinde von Smyrna lebte in einem wahrhaft feindseligen Umfeld. Wie tragisch erschien das einst auserwählte Volk Israel in einer solchen Situation. Sie hatten eines gesagt: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Und in Smyrna erklärten sie sich zu Anbetern des Kaisers. Im Lichte dieses Kapitels besteht kein Zweifel daran, dass der Staat selbst die Kaiserverehrung zu einer Loyalitätsprüfung machte und Christen, die sich ihr nicht unterwarfen, zum Tode verurteilte. So viel also dazu. Man beachte, dass in Vers 8 der Herr Jesus sich als der Erste und der Letzte präsentiert, zu dem der Tod war und lebendig geworden ist. Wir kennen diese Konstruktion schon, die wir im Detail in Kapitel 1 betrachtet haben. Sie unterstreicht nicht nur die absolute Souveränität Gottes, mit dem der Herr Jesus Christus sich identifiziert, sondern auch das vollbrachte Werk in seinem Tod und seiner Auferstehung. Vielleicht mag sich einer fragen, warum das öfter zur Sprache kommt. Die Wahrheit ist, dass wir uns immer wieder dieser Realität vergegenwärtigen sollen. Und das Hochinteressante ist, dass im Kontext unseres Abschnitts es auch um Verfolgung geht, wie wir noch sehen werden. Und die Gemeinde in Smyrna soll diese Wirklichkeit permanent in Betracht ziehen, wenn es hart auf hart kommt. In den Versen 9 bis 10 sehen wir nun den Inhalt des Briefes. Wiederum sagt der Herr Jesus in Vers 9, dass er die Werke der Gemeinde kennt. Warum wiederum? Über das haben wir noch nicht diskutiert, aber die Struktur in den 7 Briefen ist systematisch in dieser Reihenfolge aufgebaut. Und zwar: erstens, der Empfänger des Briefes. Zweitens, die Ansprache des Herrn verbunden mit den Eigenschaften der Vision des Christus. Drittens, das Wissen des Sprechers wird dargelegt. Viertens, nach seiner Einschätzung der Leistungen der Gemeinden fällt der Sprecher sein Urteil über ihren Zustand. Fünftens, um jede Gemeinde zu korrigieren oder zu warnen, erteilt Jesus einen eindringlichen Befehl. Sechstens, jeder Brief enthält die allgemeine Ermahnung. Und siebtens, die Belohnung des Überwindens. Und was das Wort Kennen anbelangt, so beschreibt es, dass nichts vor den Augen Gottes verborgen bleibt. Der Herr kennt die Werke seiner Gemeinden. Nichts kann vor ihm verduscht werden. Nichts kann vor ihm begraben werden. Alles ist vor ihm offenbar. Und genau das sagt er gerade der vorliegenden Gemeinde in Smyrna. Smyrna, ich kenne von euch jeden einzelnen Winkel. Ich weiß, was ihr sowohl tagsüber als auch nachtsüber anstellt. Und seid euch bewusst, dass ihr dieses Wissen vergegenwärtigt. Und der Herr kennt auch deren Drangsal. Der griechische Begriff, der hier gebraucht wird, steht im Zusammenhang mit Leid und der Verfolgung, denen die Gemeinde ausgesetzt ist. Es sind äußere Belastungen und Herausforderungen, die den Glauben und die Ausdauer auf die Probe stellen. Der Herr will ihnen verständlich machen, dass er deren Situation bestens kennt. Er weiß, dass sie Schweres ertragen, dass sie wegen seines Namens hart abgestraft werden, dass sie sich Spott gefallen müssen. Und obwohl er von dem all dem Kenntnis besitzt, ist es auch eine Ermutigung, dass er sie noch immer im Blick hat. Er ist dauerhaft bei ihnen, auch wenn sie sich in schwierigen Umständen befinden. Er verlässt sie nicht, da er ein treuer Hirte ist und seine Schafe nährt und pflegt. Ja, ich kenne deine Drangsal und ich weiß auch von ihr. Sei dir auch gewiss, ich bin auch bei dir. Open Doors berichtet zum Beispiel, die historischen Gemeinschaften der armenischen und assyrischen Christen werden anerkannt und haben begrenzte Freiheiten. Sie werden als Bürger zweiter Klasse behandelt und dürfen keine Konvertiten muslimischer Herkunft, die Persisch sprechen, in ihren Kirchen aufnehmen. Letztere werden am stärksten verfolgt. Da ihnen die offiziellen Kirchen verboten sind, versammeln sie sich privat in Hauskirchen. Sie müssen mit Polizeirazzien, Verhaftungen und langen Gefängnisstrafen rechnen. Und auch diese haben die Zusage, dass der Herr deren Drangsal kennt. Es ist ihm nicht entgangen, was vorgefallen ist und was weiterhin passieren wird. Und dass es kein Ende haben wird, solange der Herr nicht mit Macht und Herrlichkeit erscheint. Des Weiteren wird beteuert, dass der Herr deren Armut kennt. Jetzt stellt sich die Frage, bezieht es sich hier auf die materielle Armut, wo man zum Beispiel 20 Euro zur Verfügung hat, um den Unterhalt zu meistern, oder auf die geistliche Armut, so wie man sie bei der Seligpreisung des Herrn vernimmt? Handelt es sich hier vielleicht um eine Kombination aus beiden? Um diese Frage genau zu beantworten, müssen wir die nächste Formulierung integrieren, wo Christus zu ihnen spricht, dass sie reich sind. Das heißt, obwohl sie als arm bezeichnet werden, werden sie unmittelbar danach als reich bewertet. Die präzise Antwort auf unseren Fall lautet daher, dass es sich hier um eine materielle Angelegenheit handelt. Warum? Dadurch, dass sie als arm eingestuft werden und doch reich sind, wird ihnen vor Augen geführt, dass sie gegenüber dem aktuellen Zustand in der Sichtweise Gottes sehr wohlhabend sind. Zudem gibt es im Griechischen zwei Begriffe für arm sein. Das eine Wort Penes bedeutet im Grunde sich für den täglichen Lebensunterhalt abmühen. Es ist nichts Überflüssiges vorhanden, man ist nicht reich. Das andere Wort ist Tochos. Es bedeutet, dass man überhaupt nichts hat. Man hat absolut nichts. Bettelei wird auch in diesen Begriff einbezogen. Warum sie so arm waren, da gibt es auch diverse Interpretationen. Eine gängige und mögliche Auslegung ist, dass vielleicht die hohe Wertschätzung des Kaiserkults in der Stadt zu wirtschaftlichen Sanktionen gegen die Christen geführt hat, die sich weigerten, daran teilzunehmen. Fakt ist, dass es immer wieder in den Zeitepochen vorgekommen ist, wo treue Nachfolger des Herrn schwere wirtschaftliche Sanktionen ausgesetzt waren. Und auch das ist ein Thema in der Offenbarung, das die Ausgrenzung von bestimmten Punkten anspricht. wenn man sich nicht der satanischen Regierung beugt. Dementsprechend können heutige Christen erneut in so einem Umfeld geraten. Und die Gemeinde in Smyrna ist eines der Musterexemplare, an der man sich orientieren kann. Und wir sehen das auch schon in Europa, wo man versucht, das Bargeld abzuschaffen und Leute in einen digitalen Staat zu führen, damit er gefügig gemacht wird. Digitales Geld ist an und für sich nichts Falsches, aber die Intention, welche dahinter steckt, ist eine teuflische. Und wie gesagt, sie sind in der Tat reich. Sie haben Erlösung. Sie haben den Heiligen Geist. Sie haben das Wort Gottes. Sie haben Frieden im Herzen. Sie haben eine Ewigkeitsperspektive. Sie haben den Herrn selbst. Sie haben einfach alles. Alles, was ein Nichtbekehrter nicht hat. Albert Bones schreibt dazu, Armut ist kein Hindernis für die Gunst Gottes. Und es gibt einiges in ihr, das die Förderung einer rechten Gesinnung gegenüber Gott begünstigt, was man nicht findet, wo großer Reichtum herrscht. Der Erlöser war überaus arm und nicht wenige seiner ergebensten und nützlichsten Anhänger besaßen ebenso wenig von den Gütern dieser Welt wie er. Die Armen sollten immer fröhlich und glücklich sein, wenn sie ihren Erlöser sagen hören, ich kenne deine Armut, aber du bist reich. Viele weltliche Menschen würden sagen, dass das ein katastrophaler Zustand ist. Und diese Bestätigung des Herrn auf eine mutwillige Autosuggestion zeigt, die sie repetitiv benutzen können. Denn was bleibt diesen armen Schluckern anderes übrig, als sich diesen motivierenden Worten zu widmen und nicht in diesem elenden, sinkenden Schiff zu untergehen? Damit man den Alltag noch auf eine vernünftige Art und Weise bewältigen kann, muss der Herr ihnen so ein schönes Märchen auftischen. Das mag vielleicht für den einen oder den anderen witzig klingen, doch so funktionieren materialistische Akteure. Aber diese Menschen stehen in keiner Beziehung zu Gott und das disqualifiziert sie, diesen Reichtum Gottes zu erkennen. Und auch wenn die Möglichkeit besteht, Gottes Wort zu schmecken, so wird es von vielen negiert, da deren Perspektive sich auf das Hier und Jetzt beschränkt. Mit anderen Worten, jetzt muss es einem gut gehen und nicht, was danach stattfindet. Hier bietet sich auch kurz eine passende Gelegenheit, das Wohlstandsevangelium zu thematisieren. Denn das Wohlstandsevangelium ist die religiöse Auffassung, Wohlstand, vor allem Geldvermögen und geschäftlicher wie persönlicher Erfolg und Gesundheit, seien der sichtbare Beweis für die Gunst Gottes. Arme sollen sie daher nicht besitzen. Doch hier sehen wir das komplette Gegenteil, wo Drangsal und Armut ins Rampenlicht gerückt werden. Deswegen ist diese Sicht eine konträre Gesinnung, also das Wohlstandsevangelium gegenüber dem Wort Gottes. In weiterer Folge wird betont, dass er die Lästerung kennt, von denen die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern sie gehören der Synagoge des Satans. Das griechische Wort für Lästerung, Blasphemia, wird verwendet, um Handlungen zu beschreiben, die Gott gegenüber respektlos sind, sowie verleugnerische oder verletzende Äußerungen gegen Personen. Es wird oft mit falschen Anschuldigungen oder bösartigem Gerede in Verbindung gebracht, das den Ruf eines anderen schädigen soll. So wie hier diese standhaften Knechte der Lästerung ausgesetzt waren, so ist der echte Glaube ein Indikator dafür, dass er der Blasphemie preisgegeben ist. Man kann sich dem nicht entziehen, weil er sich mit dem Herrn Jesus Christus ausgeht. Auf diesem Planeten marschieren nämlich aggressive Leugner Gottes mit einer entgegengesetzten Haltung zu der frohen Botschaft und sind nicht den Kindern des Herrn zugeneigt. In Anbetracht dessen ist das nichts Neues und Boshaftigkeit wird jedem gleich oder andersartig begegnen. Könnt ihr euch noch an die Olympiafeier 2024 erinnern, wo sehr viel Aufwand begangen wurde, um das Christentum in einer schändlichen Demonstration darzustellen? Es waren einige fragwürdige Szenen da, vor allem das nachgestellte Mahl des Herrn war ein massiver Spott gegenüber das Christentum. Es ist eine der denkwürdigsten Szenen aus der Bibel, an welche Millionen Christen sich regelmäßig erinnern und das auf das unterste Niveau verspottet wurde. Die Frage ist aber auch heute, ob es noch wirklich Millionen Christen gibt, die wirklich dem Herrn nachfolgen. Ich kann mich noch erinnern, wie ein Jugendlicher, der vielleicht zwischen 14 und 16 Jahre alt war, mit einer älteren Dame über eine Geschlechtsumwandlung gesprochen hat und sie ihn dazu ermutigt hat, sich einer Operation zu unterziehen. Ich hatte das Gespräch gehört, wo ich mich im Anschluss in den Diskurs begeben habe und den biblischen Standpunkt auch vertreten habe. Die folgende Reaktion war, dass ich ausgelacht wurde. Aber das soll niemanden davon abbringen, von seinem christlichen Kurs abzuweichen. Und man muss im Alltag mit solchen Dingen rechnen. Noch gravierender war es bei unserem Herrn Jesus selbst, den man unbedingt ans Kreuz nageln wollte und man auch deshalb zu Falschaussagen gegriffen hat. Zusätzlich ist er bespuckt worden und man hat ihn auf eine menschenwürdige Form verschmäht, die wirklich sehr schwer zu verkraften ist, wenn man keinen Glauben hätte. Ja, auch Stephanus musste den Juden das Evangelium verkünden und das wurde als unerträglich empfunden. So viel also dazu. Die Gemeinde von Smyrna sind von Menschen geplagt, die behaupten, dass sie Juden seien. Es waren solche Kandidaten, die sich auf ihren äußerlichen Status als fleischliche Nachkommen Abrahams berufen haben. Das ist auch durch das Zeichen der Beschneidung zum Ausdruck gekommen. Und sie waren zu jener Zeit die erbittertsten Feinde des Evangeliums. In Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, erfahren wir dies. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln, und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Oder in 1. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 14 bis 16, bekommen wir es so zu hören. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Doch Paulus hatte bereits in Römer 2, die Verse 28 bis 29, sehr klar verständlich gemacht, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist und nicht im Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Eines der besten Beispiele ist Paulus selbst, der die Christen auf das Härteste verfolgt hat. Sich jetzt als ein Nachkomme Abrahams bezeichnen darf, wo das zentrale Element den rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus konkretisiert. Man beachte, dadurch, dass diese falschen Juden mit der Synagoge des Satans in Verbindung gebracht werden, werden sie von der wahren Gemeinde des Herrn ausgeschlossen. Zudem ist ihre oppositionelle Haltung ein markantes Charakteristikum, dass sie nicht in der Konformität mit dem Evangelium stehen, wodurch sie sich in Wirklichkeit als die Kinder des Teufels entlarven. Die aus dem Geist geboren sind, werden von denen verachtet, die im Fleisch verdorben wandeln. Es ist wie bei einem Paar, wo der eine Teil eine klare und unverkennbare Ausrichtung hat und der andere Part genau umgekehrt. Dass dabei keine anständige Komposition mit einer harmonischen Melodie entsteht, ist selbstverständlich der Fall. Ist das nicht erstaunlich? Denn in der Historie sehen wir ebenso harte Verfolgungen von Falschen gegenüber echten Christen, die sich einzig und allein der Schrift unterordnen wollten. Ein Vertreter dieser ehemaligen und satanischen Massaker war die römisch-katholische Kirche, welche unter anderem Jan Hus jenen katholischen Priester aus Böhmen, der sich geweigert hat, seine Thesen zu Kirche und Glauben zu widerrufen, 1415 auf den Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Hus hat als Haupt der Kirche allein Christus gesehen, als ihr wahres Fundament die Bibel. Und obwohl die römisch-katholische Kirche zurzeit niemanden mehr verfolgt, ist sie nicht von ihrem Irrtum abgewichen, dass sie nicht biblische Lehren im Katechismus haben, welche nicht in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift sind. Aber auch die evangelische Landeskirche hat einen desaströsischen Zustand und ist in einer anderen Form zu einer Synagoge des Satans geworden, die gleichgeschlechtliche Trauungen praktizieren, die sich für die queere Community einsetzt und ihren Lebensstil legitimiert, anstatt sie auf die begehende Sünde zu verweisen. Und in dieser Hinsicht muss man ehrlich gestehen, dass sie hier zu den Bestplatzierten gehören. Das ist die traurige Realität, in der wir heute leben. Des Weiteren erfahren wir in Vers 10, dass sie nichts zu fürchten haben von dem, was sie noch erleiden werden. Der Herr beschreibt hier ihre zukünftige Situation und diese ist mit Leid verbunden. Denn er hat nicht versprochen, dass ihnen nichts geschehen wird. Kein Christ hat eine feste Zusage vom Herrn bekommen, dass er der Bedrängnis entgehen wird. Und hier werden sie darauf eingestimmt von ihrem Herrn und Erlöser, der es mit einer sicheren Autorität kundtut. Fürchte nichts. Die Gemeinde in Smyrna braucht keine Angst zu haben, egal was noch bevorsteht. Das Leid soll kein Grund sein, dass sie in die Knie zwingt. Sie brauchen nicht vor dem kommenden Schrecken gelähmt zu werden. Sie haben keine Menschen zu fürchten, sondern Gott, der alles Gericht in seiner Hand trägt. Es gibt daher keinen einzigen Parameter, von dem sie besorgt sein sollen. Dann sehen wir, dass es der Teufel sein wird, der etliche von ihnen ins Gefängnis werfen wird. Hochbrisant, denn hier erfahren wir, dass es Satan ist, der in diesem Geschehen involviert ist und die Christen zermürben möchte. Er möchte sie wie die Ameisen zerstampfen und ihre Hoffnung rauben, sodass letztendlich nur noch mehr Verzweiflung übrig bleibt. Er ist nicht müde und ist dauerhaft erbarmungslos, bis er seine Ziele vollständig erreicht hat. Und es ist nicht so, dass hier die alte Schlange in einer physischen Gestalt auftritt und die Gläubigen mit seinen eigenen Händen hinter Gittern bringt. Nein, er gebraucht seine Diener, die unter seinem Einflussbereich stehen. Es sind gewöhnliche Menschen, wo keine Gottesfurcht herrscht und sie Sklaven der Finsternis sind. So agiert Satan an unterschiedlichen Orten mit raffinierten Techniken, wie es immer wieder in der Geschichte zu sehen ist. Der Opa meiner Frau wurde in Russland als Aufseher in das Gefängnis gebracht. Und das einzige Verbrechen, das er in deren Augen begangen hat, war, dass er sich zu Christus bekannt hat. Auch sind damals Petrus und die anderen Apostel in das Gefängnis gebracht worden, weil sie dem Evangelium gedient haben. Wir sehen also, dass diese geistliche und böse Realität diverse Mäntel hat und sie ist gezielt gegen Christen gerichtet. Doch warum das Ganze? In Vers 10 heißt es, damit ihr geprüft werdet. Nochmals, damit ihr geprüft werdet. Unser erster Anwendungspunkt, zu dem wir kommen, ist, die Prüfung des Glaubens dient einem höheren Zweck. Das mag sich für den einen oder den anderen anstrengend anhören. Wie? Gott prüft uns, indem er uns dem Satan ausliefert, der uns in das Gefängnis werfen lässt? Welcher Vater würde seine eigenen Kinder einem Schwerverbrecher in die Hände geben? Und das soll auch als Prüfung genannt werden. Ist dieser Gott unvernünftig, dass er so agiert? Zugegeben sind das berechtigte und nachvollziehbare Gedanken. Doch fangen wir Schritt für Schritt an, um Gott diesbezüglich zu verstehen. Zuerst einmal besprechen wir die Rolle des Teufels, den Gott für seine Zwecke gebraucht. Und nicht, dass wir das falsch verstehen, denn die Bibel beschreibt zu keinem einzigen Zeitpunkt, dass Gott und der Teufel beste Freunde sind. Auch nicht, dass sie sich gut verstehen, beziehungsweise harmonisch im Einklang sind. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Beide sind sich total entgegengesetzt, wie Tag und Nacht, wie das Leben und der Tod. Dennoch sehen wir eine Kooperation der beiden, aber mit konträren Zwecken. Und in unserem Kasus ist es die Prüfung, wo sowohl Gott als auch die alte Schlange zusammen aktiv sind. Satans Absicht ist es dabei, dass Christen den Glauben vollständig aufgeben. Dagegen ist Gottes Intention eine andere. Bevor wir weiter voranschreiten und Gottes Idee bezüglich des Testens anschauen, könnte die Frage in den Raum geworfen werden, wie kann denn Gott mit dem Teufel gemeinsame Sache machen obwohl sie umgekehrte Ziele verfolgen. Wisst ihr, manchmal kann man auch den Mist, also Satan, für etwas Gutes gebrauchen. Stellt euch vor, Peter hat immer mit korrekten Menschen zu tun, was natürlich wünschenswert ist. Aber eines Tages wird er in einer Firma eingestellt, wo er auf böswillige Personen trifft, die manipulative Techniken einsetzen, um ihn gefügig machen zu wollen. Es ist oft so, dass jemand, der mit solchen Narzissten nie etwas zu tun gehabt hat, überfordert sein wird, weil er nicht deren Mechanismen kennt und eventuell nicht erkennt, dass er gerade um den Finger gewickelt wird. Und dadurch, dass das mit ihm stattfindet, kann er die Kontrolle in der Firma verlieren. Aber wenn das Opfer im Vorhinein bemerkt hätte, was gerade passiert, oder von früheren Ereignissen auf solche kranken Seelen getroffen wäre, dann wäre er viel besser vorbereitet gewesen. Was jetzt die Prüfung seitens Gottes anbelangt, ist Folgendes festzuhalten. Und zwar hat es mehrere Erläuterungen. Einmal wollte David von Gott auf die Probe gestellt werden, wo die Echtheit und die Aufrichtigkeit zu sehen ist. Im Psalm 26, Vers 2 drückt er es so aus. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Echtheit und Aufrichtigkeit sind Merkmale, die bei der Prüfung sichtbar werden. Und wir kennen das vom Gold her. Wenn man bei einem Goldhändler ist und sein Gold verkaufen möchte, dann ist es nicht so, dass er einem blind vertraut. Würde er nämlich jedem Glauben schenken, dann wäre es überhaupt kein Problem, dass jeder ihn hintergehen könnte. Und es wäre auch wirklich naiv, wenn er ihn nicht akkurat schauen würde, was wirklich der Tatsache entspricht und was nicht. Ich habe vor kurzem eine Goldkette verkauft, das sich einer Prüfung unterzogen hat. Das Interessante war, dass die erste Dame, die sich das Gold betrachtet hat, es als eine Fälschung bezeichnet hat. Aber als die zweite Frau es genau inspiziert hat, hat man sich einigen können, dass dieses Gold der Echtheit entspricht. Das war für mich ein interessantes Erlebnis, da man manchmal glauben könnte, dass gewisse Menschen keinen echten Glauben besitzen, wenn man sie oberflächlich und nicht tiefer beobachtet. Und es zeigt sich auch, dass gewisse Menschen einen äußeren Glanz aufweisen, wo man meinen könnte, dass es richtige Nachfolger sind, aber beim Testen sich nichts Wahres ergibt. Oder in Hebräer Kapitel 11, die Verse 17 bis 19 heißt es, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Auf der anderen Seite erfolgen bei Prüfungen Aussortierungen. Vielleicht können sich noch manche von euch an das Gleichnis mit dem Seemann erinnern, wo der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 13 die Verse 20 bis 21 folgendes betont hat. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Hier ist sehr deutlich zu erkennen, dass bei nicht bestandenen Prüfungen es sich herausstellt, dass man Gott den Rücken zugekehrt hat. Und es ist nicht so, dass man dazu nicht imstande gewesen wäre. Nein, weil die Prioritäten nicht ganz auf Gott gesetzt waren, die man hätte setzen können. Wir sehen das schon bei Hiob, wo Satan ihn nur so weit quälen konnte, so wie es der Herr zugelassen hatte. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns nicht bei Gott beschweren können, wenn wir seine Tests nicht bestehen. Der schwere Fehler ist dann bei uns zu suchen. Lass mich dich daher warnen, wenn du zu der Kategorie felsiger Boden gehörst, so wirst auch du die bittere Realität erfahren und abtrünnig werden, wenn es hart auf hart ankommt, da der Samen Gottes nicht auf guten Boden gelandet ist. Nutze lieber die Zeit und festige dich im Wort Gottes. In unserem Text heißt es weiter, dass sie Drangsal haben werden. Drangsal ist ein Begriff, der sich auf Zeiten der Not und des Drucks bezieht. Es sind äußere Belastungen und Herausforderungen. Der zweite Anwendungspunkt, den wir uns anschauen, wäre, die Prüfung des Glaubens ist mit Leid verbunden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich noch jünger war und mir öfters den Satz angehört habe, dass man für Christus leiden muss. Als ich das zum ersten Mal angehört habe, konnte ich dem nicht zustimmen und habe es auch als merkwürdig empfunden. Die meisten kennen von uns den Spruch, dass man für Schönheit leiden muss. Hätte man mir diese Formulierung angegeben, dann hätte ich damit kein Problem gehabt, mich dem anzuschließen. Da ich nachvollziehen kann, dass es einen gewissen Aufwand benötigt, um gut auszusehen, wie zum Beispiel Augenbrauenzupfen oder die Betätigung von Wachs. Aber, dass man für den Herrn leiden soll, was soll das? Was soll da Positives daran sein? Doch gehen wir auf den Grund, um das Ganze richtig einordnen zu können. Das Wort erproben, proben, bedeutet sich durch eine Prüfung beweisen. Und so ist das mit Gott und den Gemeinden. Jetzt können wir weiter fragen, wenn Gott doch allwissend ist, so wie es im Psalm 139 deklariert wird, warum muss er dann schauen, wer wahrhaftig ist und wer nicht? Wozu? Denn ohne zu prüfen, weiß er schon, wo das Echtheitszertifikat zu finden ist. Diese Aussage ist im Grunde genommen korrekt. Aber das Prüfen hat für denjenigen, der in der Prüfung standhalten wird, einen positiven Effekt. In Jakobus Kapitel 1, die Verse 3 bis 4 lesen wir, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das griechische Wort für bewirken ist katagazumai und es wird verwendet, um den Prozess des Erarbeitens oder Herbeiführens eines Ergebnisses zu beschreiben, sei es physischer, moralischer oder spiritueller Natur. Das ist also die Idee hinter diesem Werk. Das verdeutlicht uns, dass Gott kein Interesse hat, unnötig Leute zu foltern und Spaß an der ganzen Sache zu haben. Seine Prüfungen sollen kostbare Früchte hervorbringen, die durch dieses Mittel bewerkstelligt werden sollen. Schauen wir. Ein nicht trainierter Marathonläufer kann nicht von Anfang an 42 Kilometer laufen. Er muss ein strukturiertes Workout durchführen, damit er diese Ausdauer mit Faktor Zeit erreicht. Und wenn es ihm gelingt zu bestehen, so hat er davon profitiert. Und genau so verhält es sich mit dem Allmächtigen, der uns testet. In der Zeit zwischen der Auferstehung und der Wiederkunft Christi müssen Christen also von Zeit zu Zeit mit Trübsal rechnen. Trübsal ist daher ein fester Bestandteil des Gemeindelebens, eine Tatsache, die sich in der gesamten Kirchengeschichte und auch heute noch bestätigt, da mehr Christen als je zuvor im Glauben verfolgt werden. Nachdem wir das geklärt haben, heißt es, dass ihre Drangsal 10 Tage betragen wird. Es wird also eine bestimmte Zeitperiode dauern. Wie sind nun die 10 Tage zu verstehen, symbolisch oder literarisch? Zunächst einmal spielt das keine primäre Rolle, ob es sich hier tatsächlich um buchstäblich 10 Tage handelt oder nicht, da das Hauptgewicht auf die Loyalität gegenüber Gott liegt. Und wir sehen auch hier eine Ähnlichkeit in Daniel Kapitel 1, Vers 12, was diese Zahl betrifft, denn da steht geschrieben, wo Daniel berichtet, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Daniel und seine Freunde waren versucht, mit dem Götzendienst Kompromisse einzugehen. Das heißt, unabhängig davon, ob die 10 Tage wörtlich zu verstehen sind oder nicht, ist es darum gegangen, dass auch die Christen in Smyrna, wie einst Daniel und seine Freunde, keine Kompromisse mit dem Götzendienst eingehen soll. Verpassen wir das nicht. Der Herr hat ihnen nicht nur angekündigt, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, dass sie Drangsal haben werden, sondern auch die Dauer ihrer Haft. Es zeigt, dass der Herr letztendlich der Lenker der Geschichte ist. Und deswegen kann er offenbaren, dass ihre kommende Trübsal mit dieser Zeit festgelegt ist. Dies ist ein weiterer Ansporn für sie, treu zu bleiben, dass sie wissen, dass die Zeit der Prüfung letztlich in seinen Händen liegt und bald vorbei sein wird. Sie brauchen daher die bevorstehende Prüfung nicht zu fürchten, weil ihr Leben in den Händen des ewigen Herrn der Geschichte liegt, der bereits Verfolgung bis hin zum Tod erfahren und durch die Auferstehung überwunden hat. Der Herr Jesus hat den Teufel besiegt und selbst dessen rebellische Bemühungen können nur Christi souveränen Plan für die Geschichte erfüllen. Verstehen wir das? Deswegen brauchen wir keine Angst zu haben vor den Versuchen des Teufels, selbst durch Verfolgung, wo wir auf gar keinen Fall Kompromisse eingehen dürfen. Denn das wird in unserer Zeit sehr möglich, sehr relevant werden. In Vers 10 heißt es weiter, sei treu bis in den Tod. Der dritte Anwendungspunkt wäre demnach, die Prüfung des Glaubens erfordert Treue bis in den Tod. Die Gemeinde in Smyrna darf auch nicht vor ihrem Untergang zurückschrecken. Echter Glaube verlangt Treue bis in den Tod. Ist das vielleicht etwas zu viel verlangt? Die Antwort ist nein. So wie der Sohn treu in den Tod gegangen ist, um den Auftrag seines Vaters zu erfüllen, so sind auch wir gefordert, ehrwürdige Nachfolger des Herrn Jesus Christus zu sein. Nicht umsonst haben wir hier die Aufforderung des Erlösers. Bei der klassischen Trauung in der Gemeinde hört man immer wieder, wie sowohl Mann als auch Frau einander Treue bis in den Tod zusichern. Und da ist eine aktive Beteiligung notwendig, um das auch einzuhalten. Denn viele Partner geben dieses Versprechen mit aufrichtigem Herzen ab, aber in unserer Zeit sind es die wenigsten, die ihr Wort nicht zurückgenommen haben. Und es ist erschreckend, wie viele Scheidungen es gibt, obwohl es in Gottes Augen nur der Tod ist, der Mann und Frau vom legitimen Bund trennen kann. Der Herr Jesus sagt auch hier, dass diese Treue erforderlich ist. Ihr Christen seid treu, was impliziert, dass es kein automatischer Mechanismus ist. Es ist kein einmal wiedergeboren und alles ist bestanden. Wenn schon Ungläubige treu zu ihrem Partner sein können, wie viel mehr sind dann Christen dazu berufen, dasselbe zu tun? Auch wenn es unseren Kopf kostet. Auch wenn es unsere ganze Existenz verlangt. Die Treue zum Herrn muss an erster Stelle stehen. Und hier kristallisiert sich heraus, wer wirklich bereit ist, Gott alles zu schenken, ja sogar das eigene Leben. Der Herr spricht in Matthäus Kapitel 16, Vers 25 jenes. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Bist du jemand, der das von sich behaupten kann? Ein Petrus hat damals dem Herrn gesagt, dass er bereit wäre, für ihn zu sterben. Und was ist im Nachhinein geschehen? Er hat seinen Meister dreimal verleugnet und bitterlich geweint. Dagegen war Stephanus standhaft, auch als es ihm das Leben gekostet hat. Wiederum wurde ein anderer Verwandter meiner Frau in China aufgrund seines Glaubens in 4 Teile geteilt. Und wenn du jetzt sagst, was ist das für ein bescheuerter Glaube? Ein Glaube, der von seinen eigenen Leuten verlangt, dass sie auch treu in den Tod gehen sollen. Dann lass mich dir sagen, für einen bescheuerten Glauben, wo man sich in die Luft sprengt und andere unschuldige Leute in den Tod mitreißt, für so einen Glauben würde ich Gott als verrückt und krankhaft bezeichnen. Aber nicht für einen Glauben, wo Liebe sich auch im Opfer beweist. In Johannes Kapitel 15, Vers 13 spricht der Herr, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn man weiß, was Christus für einen getan hat, der die Strafe für uns aufgenommen hat, indem er Schläge erduldet hat, fürchterliche Qualen ausgesetzt war, sein Blut um unseretwillen vergossen hat, so wird man überhaupt kein Problem haben, diesen nicht bezahlbaren Schatz zu verwerfen. Der Tod wäre nur ein Hindernis für die, die Gott nicht in diesem Sinne kennen. In weiterer Folge sagt der Erste und der Letzte, dass die Belohnung die Krone des Lebens sein wird und keine reichlichen Jungfrauen, die man alle in einem erregierten Zustand wie eine Maschine betätigen kann. Der vierte und letzte Anwendungspunkt betont, die Prüfung des Glaubens wird reichlich belohnt werden. Die Krone bedeutet die Teilhabe an Christi himmlischer, siegreicher Herrschaft. Denn Christus allein, der Erste und der Letzte, hält die Schlüssel des Todes und lebt ewig. In Jakobus Kapitel 1, Vers 12 hören wir, dass Prüfungen ein Segen sind. Denn wenn die Prüfung überstanden ist, hat man sich bewährt und wird die Krone des Lebens erhalten. die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Und bedenken wir, sogar das Werk des Teufels wird von Gott zur Verwirklichung seines Plans genutzt, so wie Gott die Pläne des Teufels am Kreuz ausgenutzt hat, um der Welt Erlösung zu bringen, so wird das Leid dieser Gemeinde ihnen Seelen und endgültige Erlösung bringen. Die Verheißung hier unterscheidet sich etwas von der den Gläubigen in Offenbarung Kapitel 2, Vers 7, Ephesus. Doch im Wesentlichen wird ihnen dasselbe versprochen. Glück im Jenseits oder die Aufnahme in den Himmel. Im ersten Fall ist es das friedvolle Bild derer, die ins Paradies aufgenommen werden. Hier ist es der Triumph des gekrönten Märtyrers. Und diese Belohnung ist auch eine Motivation für uns Christen durchzuhalten, denn sie enthält eine große Hoffnung, die der Realität entspricht. Was haben denn Ungläubige für eine Hoffnung nach dem Tod? Sie haben keine und ihr Leben ist nur auf das Diesseits beschränkt, das nicht weiter über den Horizont blicken kann. Doch auch viele von ihnen wissen, dass es nach dem Tod etwas gibt, nur können sie es nicht definieren, da sie nicht im Wort Gottes eingegliedert sind. Wir können uns aber freuen, dass diese Verheißung schon heute gilt, aber nur für den, der überwindet. Die besondere Verheißung hier gilt demjenigen, der in den bevorstehenden Schwierigkeiten siegen würde, der in der Zeit der Trübsal die tragende Kraft des Glaubens beweisen würde, der seine Prinzipien nicht aufgeben würde, wenn er angefeindet und verfolgt würde, der triumphieren würde, wenn so viele Versuche unternommen würden, ihn zum Abfall vom Glauben und zur Aufgabe der Sache zu bewegen. Deswegen sollen wir hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Daraus geht hervor, dass dieser Brief vom Geist Gottes geschrieben und von Gott inspiriert ist, der auch alle anderen Gemeinden betrifft. Man soll hören, denn es ist der Geist der Wahrheit, welcher Gottes Willen offenbart. Es ist eine Ausdrucksweise, die die Aufmerksamkeit fesseln und die besondere Bedeutung des Gesagten verdeutlichen soll. Und das geschieht durch das Wort und nicht durch mystische Erfahrungen. Zuletzt wird in Vers 11 beteuert, derjenige, der überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das bedeutet ewige Trennung von Gott und der Herrlichkeit seiner Macht. Das, was wir gemeinhin unter endgültiger Verdammnis verstehen. Dies ist eine weitere häufig verwendete rabbinische Ausdrucksweise und sie verstehen darunter die Höllenstrafe im Jenseits. Man beachte, dass hier nicht die Rede von Annihilation ist, wo der Mensch ausgelöscht wird, sondern es handelt sich um eine reale Wirklichkeit der Strafe, die erlebt wird. Und schauen wir auch, dass Christus hier nicht den ersten Tod erwähnt, welcher der Tod des Leibes ist, dem sich alle unterwerfen müssen. Der zweite Tod ist der der Seele, der absolute Ausschluss von Gott, der Quelle des Lebens. Der leibliche Tod schneidet vom Leben ab und so schneidet der zweite Tod vom ewigen Leben ab. Der Tod macht all unsere Hoffnungen ein Ende und der zweite Tod all unsere Hoffnungen für immer. Der Tod wird für uns Christen ein ruhiger und stiller Schlaf sein, in der Hoffnung, am Tag der Auferstehung zu erwachen, dass wir mit unverweslichen und unvergänglichen Körpern aufstehen werden und dass wir jenseits des Grabes den Tod in keiner Form fürchten müssen. Was braucht es mehr, um die Prüfungen dieses Lebens geduldig zu ertragen und dem Tod, wenn er kommt, ohne seinen Stacheln mit Ruhe und Frieden entgegenzusehen? Ein historischer Bericht zu den Christen in Smyrna besagt, viele Christen starben in den folgenden Jahrhunderten in Smyrna den Märtyrertod. Jüdische Märtyrergeschichten priesen diejenigen, die bis zum Tod treu blieben und somit am Ende auferstehen würden. Kronen waren Siegerbelohnungen für Athleten oder Kriegshelden. Eine Reihe antiker Schriftsteller und Inschriften erwähnten auch die Krone von Smyrna, möglicherweise in Anspielung auf die Schönheit der Stadt. Wir haben nun die zweite Gemeinde durch und das nächste Mal ist Pergamus dran. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus. In alle Ewigkeit. Amen.